Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Johanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Der Steuerausgleich, die Arbeitnehmerveranlagung. Es gibt mehrere Bezeichnungen für eine Aufgabe, die den wenigsten Spaß macht, aber richtig gemacht, gutes Geld bringt. Ich bin Alexander Amon und heute wollen wir ein wenig nachhelfen, damit ihr das meiste aus eurem Steuerausgleich herausholt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Staffel von Lohnt sich das? Auch dieses Mal haben wir spannende Themen mitgebracht. Von der Immobilienblase über das Krypto-Comeback bis zu trendigen Geschäften mit exotischen Pflanzen. Heute aber sprechen wir über die lieben Steuern. Als Experte zur Seite steht mir dafür der Business Angel und Head of Digital Transformation beim Linde Verlag, Berthold Baurek-Karlik. Bevor es losgeht, hier noch einmal der Aufruf, diesen tollen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, sofern euch dieser Podcast gefällt. Hallo Berthold, danke fürs Kommen.
Servus, freut mich, wieder hier sein zu dürfen.
Wir haben es ja eh letztes Mal schon gesagt, dass wir uns duzen, deshalb bleiben wir heute auch dabei, sonst wird es irgendwie komisch wirken.
Unbedingt, bitte.
Du hast mich außerdem gebeten, vor der Sendung klarzustellen, du bist kein Steuerberater, obwohl es ja heute um das Thema Steuerausgleich geht, aber du bist in anderen Funktionen sehr wohl mit dem Thema vertraut. Deshalb haben wir uns gedacht, auch wir setzen uns heute zusammen. Starten wir gleich einmal mit der Begeisterung der Österreicher für das Thema Steuerausgleich oder Arbeitnehmerveranlagung. Ich habe Zahlen und du hast dann, glaube ich, andere. Ich habe von 3,9 Millionen Menschen machen angeblich dieses berühmte L1-Formular, füllen sie aus. Und 82% scheinbar schon in der Finanz online. Und für die meisten wahrscheinlich am allerwichtigsten, der Rückzahlungsbetrag ist angeblich im Schnitt 600 Euro. Das war zumindest die Zahl, die ich gefunden habe, wenn man selber ausfüllt. Grundsätzlich eigentlich gar nicht so niedrige Zahlen, aber was glaubst du, was ist noch immer so ein Grund, warum Leute am Ende des Tages sagen, habe ich doch keinen Bock?
Ja, ich glaube, du hast ja die Zahlen vom Bundesministerium für Finanzen. Mhm. Ich habe es von Statista. Dort steht, dass gut 5 Millionen Menschen die Arbeitnehmerveranlagung machen. Der Steuerausgleich heißt ja korrekterweise Arbeitnehmerveranlagung. Und hier gibt es in Summe eine steuerliche Rückzahlung gemäß der Zahlen von 2021 von ungefähr 3,2 Milliarden und eben durchschnittlich diese 600 Euro. Interessant ist, dass Steuern ja niemanden so richtig glücklich machen, nicht? Keiner zahlt wirklich wahnsinnig gerne Steuern. Es wäre immer schön, wenn mehr netto vom Brutto bleiben würde. Und gerade der Faktor Arbeit ist in Österreich ja sehr, sehr hoch besteuert. Umso erstaunlicher ist es, dass wir in Österreich so ein bisschen Arbeitnehmerveranlagungsmuffel sind und dass ja sogar das Ministerium eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung mittlerweile etabliert hat und dass die immer mehr auch genommen wird.
Kannst du kurz sagen, was man darunter versteht?
Das ist ganz einfach, wenn ich gar keine Arbeitnehmerveranlagung mache und auch quasi nicht in der Vorperiode das gemacht habe, dann werde ich einfach automatisch einen Betrag vom Finanzamt, das geht nach einem Rechenmodell, gutgeschrieben bekommen für zu viel Lohnsteuer, die ich wahrscheinlich bezahlt habe. Das ist interessant an unserem Steuermodell. Man geht schon mal davon aus, dass man zu viel gezahlt hat. Man könnte sich auch überlegen, ob das geschickt wäre, dass man vielleicht im Vorfeld nur das nimmt, was auch wirklich der Staat braucht. Wäre vielleicht ein kleiner Anstoß für etwas Innovation. Das, was sich aber zeigt, ist, dass eben viele Menschen sich nicht auskennen, Angst haben, etwas falsch zu machen, gerade beim Finanzamt. Niemand möchte hier in einen Konflikt kommen. Und es ist auch tatsächlich so, und das sehen wir beim Linde Verlag in der Publikation im Buch Steuersparbuch, dass das immer dicker geworden ist. Das heißt, das Steuersystem ist einfach immer schwieriger und immer komplexer geworden. Und so schaut auch dann keiner so richtig mehr durch. Es gibt jedes Jahr neue Regelungen, Dinge, die man im Vorjahr absetzen konnte, kann man aktuell nicht mehr absetzen. Und wenn es um nicht so große Beträge geht, dann scheut man auch den Weg zum Steuerberater, obwohl man dessen Kosten ja auch wieder absetzen könnte. Und man muss auch dazu sagen, die Steuerberater haben für relativ viel Arbeit, die sie haben, auch wieder nur wenig, was sie verrechnen können. Also das ist auf beiden Seiten hier so ein bisschen ein unliebsames Thema. Und das führt halt dazu, dass viele eigentlich gar nicht die Chance nutzen, sich mehr Marie zurückzuholen vom Finanzminister, als ihnen zusteht.
Weil du das erwähnt hast mit dem Automatischen, das habe ich mir auch ausgesucht. Ich glaube, seit 2017 ist das eingeführt worden und scheinbar kriegt man im Schnitt 300 Euro zurück. Also eigentlich weniger, als wenn man es theoretisch selber macht, im Schnitt immer nur. Jetzt sagst du, heißt richtigerweise Arbeitnehmerveranlagung. Nur damit wir es kurz kategorisieren, was gibt es außer der Arbeitnehmerveranlagung noch? Gibt es da ganz viele oder gibt es dann eigentlich nur noch die für die Selbstständigen?
Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, aber was ich natürlich als Selbstständiger weiß, ist, dass es eine Einkommensteuererklärung gibt, die durchaus nochmal komplexer ist, weil wir ja unterschiedliche Einkunftsarten haben in Österreich. Das ist auch etwas, was wir versuchen, technisch zu lösen. Das wäre eine Weiterentwicklungsstufe der MyMarie-App. Aber eben aufgrund der Komplexität haben wir uns am Anfang mal auf den kleineren Mikrokosmos, auf die Arbeitnehmerveranlagung konzentriert, die letztendlich aber auch ein Massenthema ist.
Mhm. In Österreich ist ja bekanntermaßen kein selbstständiges Land. Von daher ist das sicher ein guter Weg. Ansonsten, ich meine, du hast eh schon gesagt, du hast jetzt die App, habt ihr veröffentlicht und die nimmt jetzt einmal vor allem die Arbeitnehmerveranlagung ins Visier. Wie schaue ich denn, dass ich keine Angaben vergesse? Gibt es da irgendwie einen Trick oder so oder zu typische Sachen, an die man einfach nicht denkt?
Da gibt es einen ganzen Haufen und es ist tatsächlich so, dass wir in der App MyMarie beim Linde Verlag darauf geachtet haben, dass man jede Woche mindestens einen Tipp bekommt, der einerseits einen Hinweis gibt, dass es vielleicht Belege gibt, die ich unterm Jahr tatsächlich sammeln sollte. Die kann ich ganz einfach in der App speichern. Oder dass ich darauf achten sollte, dass ich bei gewissen Ausgaben vielleicht einen Weg wähle, den ich dann am Ende des Jahres bzw. kurz nach dem Ende des Jahres mir dann wieder in der Arbeitnehmerveranlagung zurückholen kann. So Dinge, die mich überrascht haben, sind, dass bei Krankheitskosten ganz oft vergessen wird, dass es die Rezeptgebühr auch gibt, die man ansetzen kann und auch der Weg zum Arzt. Speziell wenn man jetzt Kinder hat, ja, dann ist die Zahnspange ein Thema, die wird zum Teil ja nur übernommen. Das könnte eine außergewöhnliche Belastung sein, kommt ein bisschen drauf an. Aber es kann auch so sein, dass ich einfach viele Wege zum Arzt habe. Ich habe selber 3 Kinder und das läppert sich. Ja. Und das sind halt schon Dinge, wenn ich hier gut Fahrtenbuch führe, dann kann ich hier unter Umständen doch einiges zurückholen. Auch Kontaktlinsen, Hörgeräte, Prothesen sind solche Themen und halt andere Dinge, die halt so im familiären Alltag mit hineinspielen. Also gerade bei Kindern kommt dann doch einiges dazu, was ja auch gut ist. Ja, wir wollen ja in Österreich auch Nachwuchs und ich denke, das ist hier ein Incentive, dass Familie auch leistbar bleibt.
Spürt man nicht immer in Österreich, dass man das Kinder so gewollt sind, aber du hast natürlich recht. Also in dem Fall sollte man es auf jeden Fall auch fördern. Grundsätzlich, weil der eine Punkt ist mir noch eingefallen, ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Podcast einmal besprochen haben, aber wir sind ja ein Finanzpodcast. Menschen legen ja auch immer mehr an. Das wäre jetzt auch ein Punkt, den ich vergessen würde. Das heißt, wenn einmal irgendwas von meinen Aktien im Plus wäre, dann müsste man das ja auch angeben, ne? Also wenn man quasi Gewinn macht. Wobei die meisten Banken, glaube ich, in Österreich ja das automatisch abführen.
Genau, die Endbesteuerung ist da, auch mittlerweile sogar in Krypto. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so der Punkt, wo es ganz heikel wird, weil ja immer mehr Menschen auch Bitcoin haben, Ethereum und andere digitale Währungen. Und wenn man hier jetzt Kunde zum Beispiel bei Bitpanda ist, ja, dann hat man ab diesem Jahr entbesteuert dort seine Erträge, außer man hat Staking gemacht auf der Plattform oder hatte Transaktionen mit anderen Exchanges oder hat vielleicht auch noch auf Cold Wallets etwas liegen, was man nicht beachtet hat. Und hier sehen wir ganz reges Interesse bei einer anderen Beteiligung von mir oder beziehungsweise von uns. Der Linde Verlag ist ja auch indirekt über den Super Angels Club hier beteiligt an der Firma Blockbit. Und Blockbit hat tatsächlich einen starken Zulauf, auch in den Webinaren, weil Unsicherheit herrscht, was jetzt tatsächlich entbesteuert ist und was überbleibt. Und das kann durchaus mitunter einiges sein, vor allem in einem Jahr wie diesem, wo die Kurse gerade wieder steigen. Im ersten Quartal haben wir gesehen, dass es ordentlich wieder nach oben gegangen ist. Man könnte sagen, der Krypto-Frühling ist wieder da. Und unsere Experten im Haus, auch vom Tigris Web3-Fonds, sind durchaus der Ansicht, dass es hier nochmal einen ganz ordentlichen Sprung hinaufgeben könnte und somit gegen Ende des Jahres hier ganz ordentlich auch Gewinne gibt. Und da muss man dann aufpassen, weil da könnte man dann durchaus größere Beträge abzuführen haben. Und wenn man die vergisst, dann wird es heikel. Da wird die Finanz nicht mehr lange zuschauen. Es kommt nicht von ungefähr, dass man hier die Kryptobesteuerung ins Gesetz aufgenommen hat, dass man die Endbesteuerung eben den österreichischen Kryptobrokern auch aufgebrummt hat und bei ausländischen Brokern, wo man vielleicht auch veranlagt, sei es Coinbase, Binance und so weiter, wo die österreichische Finanz halt keinen Zugriff hat, dann werden sie wahrscheinlich auch ganz genau hinschauen, weil da liegt es dann halt in der eigenen Verantwortung, dass man das richtig macht.
Und vor allem dokumentiert, damit, wenn das Finanzamt nachfragt, das auch belegen kann, ne?
Genau, also einfach nur verkaufen und den Account löschen ist wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Ja. Kennst du den Steuersatz bei Krypto?
Das ist meines Wissens nach die Kapitalertragssteuer, also 27,5.
Genau, ja. Ist dann nicht gleich, okay.
Genau, nicht mehr ganz so günstig. Wobei es gibt eine Möglichkeit, wenn man Krypto zu Krypto tauscht, also was ich Bitcoin auf Ethereum swappt, dann ist das zum Beispiel noch keine Realisierung interessant für mich, dass Banken noch keine Swaps zwischen Aktien erlaubt haben, weil eigentlich ist es eine Analogie, die ich zumindest herauslese als Laie, dass man, wenn man jetzt eine OMV-Aktie gegen eine Erste Bank-Aktie tauschen würde, dann wäre das auch keine Realisierung. Wenn ich dazwischen aber verkaufe, dann wohl, ne?
Gibt es Aktientausch aktuell? Also einfach?
Ich kenne das eigentlich nicht im Brokern. Ich kenne es im professionellen Geschäft,
okay, ja,
gehandelt werden. Aber jetzt so für den Retail-Anleger kenne ich es nicht. Aber das könnte durchaus signifikante Steuersparungen beim Umschichten bringen. Wäre vielleicht etwas, was man sich hinsichtlich Innovation im österreichischen Bankensektor durchaus anschauen könnte.
Mhm.
Allerdings bitte das nochmal prüfen mit einem Steuerberater, der hierfür berufen ist.
Bitte, ja.
Das ist nur mein leinhaftes Verständnis des Gesetzes.
Wir fragen nach. Ansonsten, du hast es vorher schon ein bisschen erwähnt, wenn man diverse Fristen verstreichen lässt, wird es mittlerweile automatisch ausgefüllt. Weißt du, welche Fristen grundsätzlich einzuhalten sind? Also ab wann bin ich quasi zu spät dran? Ich habe da mal Juni gehört, glaube ich.
Ja, ich glaube, da gibt es, das hängt vom Thema ab. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich krame gerade in meinem Schummelzettel. Es gibt auch eine Frist mit April und Juni. Das betrifft aber, glaube ich, die Pflichtveranlagung. Das ist vor allem bei Grenzgängern das Thema.
Mhm.
Die müssen ja eine Arbeitnehmerveranlagung machen. Also wenn
ja.
ich als Vorarlberger in Liechtenstein arbeite zum Beispiel, während für den normalen Steuerpflichtigen es meines
Juni.
Wissens nach auch der Juni ist. Mhm. Ja.
Ja, genau. Und ich glaube, September, wenn man es vom Steuerberater machen lässt, hat man nochmal einer gesagt.
Man kann aber auch 5 Jahre rückwirkend etwas machen. Also das ist vielleicht auch interessant, wenn ich den antragslosen Weg gegangen bin, dann kann ich noch immer 5 Jahre rückwirkend mir auch noch etwas zurückholen, wenn ich dann drauf komme, dass ich möglicherweise hier deutlich mehr Anspruch gehabt hätte.
Mhm. Das ist nämlich auch wichtig, genau, dass auch wenn es schon quasi erledigt scheint, man quasi noch was tun kann. Das ist gut, ja. Eine Frage habe ich vor der Werbung noch, nämlich kann es passieren, dass ich etwas zurückzahlen muss? Wenn ich total motiviert jetzt meinen Steuerausgleich mache und man denkt, ich kriege sicher diese 600 Euro zurück und auf einmal muss ich was zahlen. Was könnte da passiert sein, dass ich nichts rauskriege, sondern eigentlich dann mit einem Minus aussteige?
Ne, das Schöne ist ja, dass man die Arbeitnehmerveranlagung ja nicht einreichen muss. Ne? Also außer man ist Grenzgänger und ist in der Pflichtveranlagung. Und wenn in der Rechnung rauskommt, dass die antragslose Antragstellung besser ist für einen, dann kann man es einfach auch bleiben lassen und muss hier nicht übermitteln. Was sehr heikel ist, und das ist, glaube ich, eher der häufigere Fall, ist, dass man eine Arbeitnehmerveranlagung macht, ein paar Jahre später eine Steuerprüfung bekommt, dann den berühmten Schuhkarton sucht mit den Belegen, diesen nicht mehr findet und dann das Problem hat, dass man hier bei der Prüfung nicht nachweisen kann, dass man tatsächlich auch Belege hat für die eingereichten Beträge. Das ist sehr, sehr heikel. Das ist etwas, was wir auch mit der MyMarie-App versuchen eben abzusichern, beziehungsweise eigentlich direkt absichern, wenn man dabei bleibt, weil die Belege ja gescannt sind, gespeichert sind und hier für das entsprechende Steuerjahr auch vorliegen. Das heißt, auch Jahre später, wenn es zu einer Prüfung kommt, habe ich diese Belege und kann den Nachweis führen. Das ist etwas, das vergisst man ganz schnell. Ich habe auch von einem Freund vor kurzem gehört, der gesagt hat, du, ich habe jetzt gerade wieder die Veranlagung gemacht und den Schuhkarton weggeschmissen. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Er hat gesagt, du, wäre gut, wenn du den Schuhkarton wiederfindest, weil das kann eine ganz heikle Geschichte werden.
Und ich glaube, 5 Jahre muss man aufheben, ne?
Genau.
Also, das wäre die Idee.
Wenn man nicht irgendwas Betrügerisches tut, dann ist es natürlich, gibt es längere Fristen.
Okay, das wollen wir natürlich nicht davon ausgehen. Dann klären wir nach einer kurzen Pause noch, ob sich ein Zweitjob in Österreich überhaupt lohnt, wie man in Sachen Steuerausgleich auf dem Laufenden bleibt und ab wann ein Steuerberater unausweichlich ist. Bis gleich.
Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren?
Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt's bei Ready Study Go, dem Studienberatungspodcast der FH Joanneum.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man Geld liegen lässt in der Regel, wenn man es einfach nicht weiß. Es gibt da irgendwie Sparten in der Arbeitnehmerveranlagung wie Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen, Sonderausgaben. Kannst du zu den 3 Sachen vielleicht irgendwas sagen?
Ja, klar, gerne. Also es sind auch die 3 großen Gruppen. Bei den Werbungskosten habe ich ein bisschen schmunzeln müssen bei meinem Schummelzettel, der mir gegeben wurde. Hier gibt es eine Werbekostenpauschale in der Höhe von 132 Euro pro Jahr und diese wird eigentlich bei der Personalverrechnung berücksichtigt. Zusätzlich gibt es aber eine Werbungskostenpauschale, wo noch Werbungskosten in Abzug gebracht werden. Und da sind ganz interessante Punkte drinnen. Das trifft so ein bisschen das Herz des Österreichers, der gerne auch mal ein bisschen Vereinsmeier ist, ohne das despektierlich zu meinen. Das könnten sein Gewerkschaftsbeiträge, das können Beiträge für Berufsverbände sein, sind aber auch so Dinge wie eben die Pendlerpauschale, E-Card-Gebühr, Pflichtbeiträge bei geringfügiger Beschäftigung, Sozialversicherungsbeiträge, die nicht selbst eingezahlt wurden und eben auch für mitversicherte Angehörige und die Pflichtbeiträge. Bei den Sonderausgaben ist es wieder so, dass seit 2017 diese automatisch berücksichtigt werden. Hier gibt es einen festgesetzten Höchstbetrag. Und da sieht man schon wieder die Komplexität, die in der Innovation steckt im Gesetz. Grundsätzlich fallen darunter freiwillige Personenversicherungen, Spenden, Kirchenbeiträge und Kosten für Wohnraumschaffung und Sanierung, wobei es ja eben Abhängigkeiten gibt von der Höhe des Einkommens. Bei den außergewöhnlichen Belastungen ist es mal wichtig, dass grundsätzlich etwas wirklich tatsächlich eine außergewöhnliche Belastung sein muss. Und da muss vielleicht auch beim ein oder anderen Punkt mal nachfragen bei einem Spezialisten. Also hier lohnt es sich vielleicht, die halbe Stunde in den Steuerberater zu investieren, da eben manchmal das nicht ganz klar ist, ob das wirklich eine außergewöhnliche Belastung ist oder eine Belastung, die man einfach tragen muss. Und das hängt eben ab davon, wie viel ich verdiene. Ja, ein Niedrigverdiener hat schneller mal eine außergewöhnliche Belastung als ein Hochverdiener, auch wenn sich beide über große Rechnungen ärgern. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit muss benachteiligt sein oder beeinträchtigt sein, steht im Gesetz. Und hier gibt es dann halt eben auch einen Selbstbehalt, der zu berücksichtigen ist. Also das ist eigentlich der Punkt, wenn man das so in eine kleine Klammer setzen möchte, wo es am schwierigsten wird. Was für mich ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel die homöopathische Behandlungen ganz generell absetzbar sind, ja, während aber zum Beispiel eine Mundhygiene, ja, die man ja auch gerne macht, vorsorglich, dass man keine schlechten Zähne bekommt, die kann man nicht ansetzen, obwohl es eine Prophylaxe ist. Und das ist halt wieder wahrscheinlich dem geschuldet, dass halt auch in der wachsenden Komplexität vielleicht auch der Gesetzgeber nicht mehr ganz durchschaut. Auch hier ist vielleicht wieder so ein kleiner Hinweis auf ein Stück Innovation drinnen, weil ich denke, Menschen davor zu bewahren, dass sie krank werden oder dass sie sich die Zähne schädigen, sollte man eigentlich mehr unterstützen und incentivieren, währenddessen man eben bei Behandlungen vielleicht aufpassen sollte, weil jemand, der alkoholkrank ist zum Beispiel, kann seine Behandlungen gedeckt bekommen. Weiß ich nicht, ob das so gescheit ist, weil da ist ja doch ein bisschen ein Selbstverschulden drinnen, aber das führt zu einer politischen Diskussion, in die ich gar nicht abschweifen möchte.
Okay, naja, das sind ja eh schon einige Punkte. Ich selbst bin ja auch in der glücklichen Lage. Es gibt ja diese Grenze von, glaube ich, 700, 730 Euro im Jahr, die man als Arbeitnehmer dazu verdienen darf, ohne jetzt da groß in irgendwelche steuerlichen Verpflichtungen zu fallen. Kommt man aber über diese 730 Euro, wie das auch in meinem Fall ist, dann ist man ganz schnell in diesem, ich darf jetzt gar keine Arbeitnehmerveranlagung mehr machen, sondern muss den Einkommenssteuerausgleich machen.
Genau.
Ehrlich gesagt kämpfe ich persönlich, finde ich auch einfach doof, aber jedes Jahr ist das irgendwie ein Krampf für mich, obwohl ich mir dann so kleine Notizen habe und fällt 902 ist das und 904 ist das. Immer komme ich irgendwie drauf, irgendwas fehlt dann doch. Kannst du dir vorstellen, warum sowas so sperrig sein muss? Ich meine, das sind 1000 Felder, die sicher für irgendwen spannend sind. Aber ich meine jetzt eben, ihr habt ja zur Arbeitnehmerveranlagung dann auch eine App entwickelt. Könnte man es nicht oder ist es quasi der logische nächste Schritt, dass mit jeder Berufsbezeichnung oder mit allem, was ich eingebe, diese 1000 Felder sich minimieren auf die 10, die für mich zutreffen und das alles ein bisschen durchsichtiger zu machen?
Also ich glaube, es wäre im Interesse aller, wenn das Steuerrecht vereinfacht wird. Und gerade die Einkommensteuer, da gebe ich dir total recht, die ist wirklich kompliziert geworden. Es gibt auch ganz skurrile Dinge. Und eigentlich wollte ich es vermeiden, in ein politisches Thema hineinzugehen, aber ich glaube, ich fürchte, es ist eines, ich mache es trotzdem. Es ist ganz interessant, ich habe meine Zahl rausgesucht. Schwarzarbeit macht in Österreich aktuell 7,5% des BIPs aus. Das sind in Zahlen, sage und schreibe, 34,5 Milliarden Euro, wow, die im Pfusch gehen. Mhm. Und da reden wir nicht von den Schlawinern, ja, die man gerne auch mal als den schlauen Wiener sieht, sondern da reden wir tatsächlich von einem Schaden an der Republik. Jetzt kann man sich fragen, warum das so ist. Das kann einerseits so sein, weil viele gar nicht wissen, dass sie in die Einkommensteuer fallen und das irrtümlich machen. Das würde ich jetzt mal sagen, das trifft sicher eine gute Menge. Das trifft aber sicher auch, weil die Einkommensteuer wahnsinnig kompliziert ist und man einfach sieht, dass aufgrund der hohen Besteuerung des Faktors Arbeit, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, extra zu arbeiten und deswegen macht der ein oder andere vielleicht etwas nebenbei und arbeitet, wie es so schön heißt, privat am Wochenende dazu. Und da gibt es halt natürlich Branchen, die in der Schattenwirtschaft halt prominenter sind als andere, also vor allem eben handwerkliche Themen, aber eben auch die Gärtner, Kinderbetreuung und solche Themen. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob man tatsächlich den Vorwurf machen soll, dass die Menschen hier die Bösen sind, sondern ich glaube, da müssten sich beide Seiten bei der Nase nehmen. Einerseits denke ich, dass der Mensch steuerehrlich sein möchte und keinen Konflikt haben möchte, kein Risiko aufbauen möchte, schläft man auch nicht ruhig. Und andererseits muss der Staat sich bei der Nase nehmen und hier einfache Regelungen schaffen, die es möglich machen, dass ein Zuverdienst zumindest irgendwie steuerlich eleganter gelöst wird. Gerade in Zeiten, wo Menschen versuchen, eine 4-Tage-Woche zu haben, mehr Work-Life-Balance zu haben und eine Industrienvereinigung und eine Wirtschaftskammer sagt, das ist ein Wahnsinn, das ist für den Wirtschaftsstandort extrem schädigend. Gibt es ja noch Menschen, die mehr leisten wollen, dann lassen wir denen doch ein bisschen mehr netto vom Brutto und finden hier vielleicht einen Schlüssel, dass eben eine Extraleistung auch belohnt wird, wenn wir es nicht schon schaffen, die gesamte Belastung des Arbeitnehmers zu senken. Und ich bin hier ganz bewusst beim Arbeitnehmer, nicht beim Arbeitgeber, nicht beim Selbstständigen. Das wäre ein zweites Kapitel. Dort müsste man vielleicht eine deutliche Vereinfachung in Richtung einer Flattax mal andenken, weil es einfach auch tatsächlich wirklich für Selbstständige, und es gibt ganz, ganz viele Selbstständige, die gerade gut über die Runden kommen und nicht Millionäre sind, da braucht es einfach eine einfachere Lösung, dass die auch Rechtssicherheit haben, ihren Steuerbeitrag leisten, aber nicht in der Komplexität ertrinken.
Würde ich zu 100% unterschreiben. Das heißt, deiner Meinung nach hast du, weil du redest ja auch viel mit Leuten, einen zweiten Job in Österreich zu haben, ist ja eh steuerlich eigentlich Wahnsinn, ne? Weil du zahlst eigentlich immer doppelt.
Ja, es gibt ganz skurrile Dinge. Meine Frau ist angestellt und selbstständig. Mhm. Wir haben 3 Kinder. Und das, was interessant war, ist, dass sie zum Beispiel nicht in Karenz gehen konnte als Selbstständige, weil sie als Selbstständige einen Gewerbeschein hätte zurücklegen müssen. Und das ist halt in ihrer kleinen Tätigkeit, die sie selbstständig macht, nicht möglich gewesen. Sie konnte sich da keinen Ersatz finanzieren damit. Das heißt, sie hat auf der einen Seite im Angestelltenjob eine Karenz gehabt, die sie nicht haben konnte in der Selbstständigkeit. Und das hat mich auch getroffen, weil ich hätte sehr, sehr gerne Väterkarenz gemacht, nur hätte ich auch meine Geschäftsführung und meinen Gewerbeschein zurücklegen müssen und in unserem Fall sogar noch in einem regulierten Unternehmen hätte ich dort meine Konzession zurücklegen müssen, was in Wahrheit die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens gekostet hätte. Das heißt, hier ging es gar nicht um, kann ich es mir leisten, sondern kann das Unternehmen weiter bestehen, wenn ich in Karenz gehe. Ja. Und das sind Dinge, die habe ich schon seit vielen Jahren eigentlich immer wieder mit im Rucksack, wenn ich mal jemanden treffe, der sich politisch berufen genug gefühlt hat, um sich wählen zu lassen. Gelöst hat es leider noch keiner. Und das ist eben nur so ein Beispiel an der Oberfläche. Es gibt ganz, ganz viele Skurrilitäten, die hier eben in der Mischung dann entstehen zwischen selbstständig und unselbstständig. Ich glaube aber, dass das Land Unternehmer braucht. Ich glaube, dass das Land Menschen braucht, die Arbeitsplätze schaffen. Und ich glaube, dass wir auch eine neue Gründerzeit brauchen. Und diese neue Gründerzeit können wir nur einläuten, wenn wir auch Rahmenbedingungen schaffen, wo der Mensch auch sagt, das lohnt sich, hier hineinzubeißen und hier diese Verantwortung gegenüber Familien auch zu nehmen, weil letztendlich hat jeder Angestellte eine Familie und wenn diese Verantwortung nicht bereit ist zu tragen, dann wird er sich nicht drüber trauen.
Ja, und ich finde den Punkt auch gut, den du angesprochen hast, mit dem, dass Leute dann in dem Angestelltenverhältnis vielleicht bleiben, rein aus finanzieller Sicherheit, aber sich parallel versuchen, was aufzubauen. Und wenn das quasi immer nur kompliziert und kompliziert ist, dann brichst du dieses Unternehmertum ja schon im Keim, ne? Was natürlich Wahnsinn ist.
Ja, ich meine, wenn man sich selbstständig macht, das Erste, was man bekommt, ist die Einschätzung seiner eigenen zukünftigen Erträge und dann kann man gleich mal eine Körperschaftssteuer vorausbezahlen, auf Verdacht hin, dass das Unternehmen vielleicht aufgeht. Ne? Das sind so Dinge, die bekomme ich einfach für mich nicht gerade gerechnet im Kopf. Ich denke, da müssen wir als Wirtschaftsstandort wirklich arbeiten, dass wir attraktiver werden. Wir sehen es ja auch in den jüngsten Analysen von Harald Mara in seiner Funktion als Präsident der Wirtschaftskammer. Die Analyse hat gezeigt, dass der Wirtschaftsstandort einfach wirklich tatsächlich in sehr, sehr tiefen Problemen steckt und wenn hier nicht eine Kurskorrektur kommt, dann wird das Ganze nicht einfacher werden und dann werden wir uns irgendwann mal auch fragen müssen, ob wir uns den Sozialstaat in dieser Form noch leisten können, weil am Ende des Tages wird er nicht durch die Beamten gedeckt, sondern von den Privatangestellten und den privatwirtschaftlichen Unternehmern, weil das halt nicht die steuerlichen Durchlauferhitzer sind.
Könnte ich fast als Schlusswort schon stehen lassen, aber jetzt 2 Fragen haben wir noch. Wir haben es kurz angesprochen, Steuerberater in der Regel möchte ich eigentlich umgehen, obwohl er von der Steuer absetzbar ist. Kannst du sagen, was Daumen mal Pi ein Steuerberater oder was den Privatnutzer Ding der kostet?
Ja, schwierig, oder? Das ist sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube mal grundsätzlich, dass die meisten Fälle, also wirklich so 90% der Fälle in der Arbeitnehmerveranlagung tatsächlich mit der MyMarie-App als Unterstützung sehr, sehr gut abgedeckt werden können. Wenn man den ein oder anderen Steuerberater vielleicht im Freundeskreis hat, wenn man den mal um einen Tipp fragt, dann wird man den auch bekommen. Das wird schon möglich sein. Die Grenzfälle, wo es wirklich ein bisschen mehr ins Detail geht, dort geht es in der Regel auch um viel mehr. Das sind halt dann Familienangehörige in Pflege. Das sind einfach tatsächlich enorme Belastungen da. Das ist auch dann, wenn ich für die Verwandtschaft die Arbeitnehmerveranlagung mitmachen möchte, was im Übrigen in der App auch geht. Mhm. Das kann ich machen, wenn die Eltern vielleicht im Heim sind und das nicht mehr selber können, dann kann ich das auch quasi hier vorbereiten für die. da geht es dann halt schon um mehr und da lohnt es sich auch mit dem Steuerberater zu sprechen, weil am Ende des Tages reden wir von ein paar Stunden und der Steuerberater hat ja noch immer fairere Sätze als jeder Anwalt. Das heißt, es wird sich halt bei ein paar hundert Euro abspielen, die ich wiederum von der Steuer auch mit absetzen kann. Und wenn ich halt dafür ein 2.000, vielleicht auch 3.000 Euro mir zurückholen kann, dann freue ich mich vielleicht, dass ein Teil oder der ganze Sommerurlaub schon mal gedeckt ist.
Also sonst irgendwie noch Feedback zur App? Ich meine, wenn es jetzt theoretisch alles einfacher gehen wird, auch mit der Digitalisierung und so, auch was das Abspeichern von Rechnungen und so betrifft. Ist es das? Ist das die Lösung für dieses komplexe Thema?
Na, wir arbeiten sehr, sehr stark daran, die User Experience, also das Erlebnis in der App zu verbessern. KI wird jeden Tag besser. Wir verwenden ja auch eine KI zum Auslesen der Belege und dieser intelligent zuzuordnen. Je mehr Belege bearbeitet werden, umso intelligenter wird diese KI. Und hier gibt es auch mit Updates einfach Technologiesprünge, die wir nutzen können. Das, was aktuell noch nicht geht, ist, dass wir automatisiert quasi den vorbereiteten Antrag im Finanz Online einspielen können. Das liegt nicht an uns technisch, sondern es liegt einfach daran, dass keine Schnittstelle freigegeben ist. Ich höre hier aber, dass durchaus Gesprächsbereitschaft da ist, zumindest bei den technischen Counterparties. Und hier ist der Linde Verlag einfach auch ein bisschen Sparringspartner, wie er immer schon war. Das Verlagshaus ist in den gut 100 Jahren, wo sie in dem Bereich tätig sind, immer wieder Ansprechpartner gewesen für Innovation und letztendlich sieht sich als Sparringspartner in der Branche. Und ich bin mir sicher, dass auf kurz oder lang hier auch ein weiterer Automatisierungsschritt dazukommen wird. Wie gesagt, die Erleichterung auch auf der Einkommensteuererklärung. Und damit haben wir hoffentlich ein Tool geschaffen, das für sehr wenig Geld sehr viel bietet. Kann man sich alles gut durchlesen auf mymaria.at. Aber ich denke, es geht am Ende des Tages darum, dass wir uns alle ein bisschen mehr von dem zurückholen, dass wir unnötig gezahlt haben. Der Finanzminister muss schauen, dass er das woanders herkriegt.
Würde mich zu meiner abschließenden Frage bringen, hast du irgendeinen Tipp oder motivierende Worte für uns Steuerausgleichsmuffel?
Ja, ich würde wirklich sagen, dass man sich vielleicht in einem ersten Schritt einfach über das Thema drüber trauen sollte. Und wie alles im Leben, wenn man sich außerhalb der Komfortzone bewegt, vielleicht in ein Thema hinein, das man im ersten Schritt nicht mag, nicht versteht, wo man ein bisschen eine Abneigung dagegen hat, dann glaube ich schon, dass es Spaß macht, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man auch sieht, dass man tatsächlich ein Erfolgserlebnis bekommt. Und das Erfolgserlebnis ist zwar nicht so schnell wie der Like, den man in Instagram bekommt, aber doch unmittelbar kommt tatsächlich bares Geld aufs Konto und das ist in der Regel schon eine Motivation. Also heute, gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise, den ein oder anderen Hunderter mehr zu haben, das lohnt sich schon und ich denke, der Aufwand, der ist gut. Wir sind ja mündige Bürger, wir gehen alle wählen, wir sollten uns auch mit den Gesetzen so weit beschäftigen, dass wir sie für uns nutzen und hier nicht unnötig Gelder liegen lassen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Bertolt, für den Besuch. Und ich bin sicher, wir lesen oder hören uns wieder.
Unbedingt, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Mein Fazit wäre, der Steuerausgleich wird wohl auch nach diesem Gespräch kein Liebkind der Österreicherinnen und Österreicher. Dennoch hoffen wir, wir haben ein paar Tipps geben können, wie es künftig ein wenig leichter fällt, sich Geld vom Staat zurückzuholen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe auch, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alexander Amon. Ciao und bis bald.
Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren?
Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt's bei Ready Study Go, dem Studienberatungspodcast der FH Joanneum.
Überall, wo es Podcasts gibt.